ARD. Kochsalzlösungen werden knapp. Was das für Patienten bedeutet.
Handys am Steuer. Warum die Polizei verstärkt dagegen vorgeht.
Und Selbstbedienung im Wald. Was ist da erlaubt und was nicht?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, Magda.
Lieber Uli, guten Morgen.
Heute ist Dienstag, der 8. Oktober. Es ist herbstlich, zumindest hier bei mir im äußersten Westen des Landes. Offenbar bist du müde, merke ich.
Ein bisschen.
Ja, hier sind viele Wolken, viel Regen heute Morgen schon und ein bisschen windig ist es auch, also richtiger Herbst.
Ich hatte ein bisschen spooky Vibes heute, weil es ganz neblig war, als ich rauskam. Also wirklich, man konnte so 100 Meter weit gucken.
Auch im Kopf.
Aber absurderweise steht hier bei mir im Wetterbericht 21 Grad für Berlin heute.
Ja, vielleicht wird das ja noch so. Warte mal ab.
Ich glaube auch. Kurzen Hosen hole ich nochmal raus.
Da wirst du aber erkältet.
Oh, jetzt sind wir auch schon bei unserem ersten Thema. Verrückt. Es wird ja wieder viel geschnieft und gehustet überall. Corona-Erkältungen, viele sind betroffen, haben wir auch schon hier erzählt. 3 bis 5 Mal im Jahr gehen wir Deutschen ja im Schnitt zum Arzt. Und dass es da bei Medikamenten auch schon mal Engpässe gibt, haben wir schon mal gehört. Jetzt kommt noch was Neues dazu. Infusionen in den Krankenhäusern werden auch knapp.
Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium sagt, es fehlt derzeit in Deutschland akut an Kochsalzlösungen. Seit mehreren Monaten müssten Kliniken mit rund 80% der Menge auskommen, die sie eigentlich bräuchten. Zuletzt waren es sogar nur noch 50%. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen im Klinikalltag, sagt Thomas Preis. Er hat eine Apotheke in Köln und ist Sprecher des Apothekerverbandes Nordrhein.
Kochsalzlösung wird als Trägerlösung für Medikamente dringend gebraucht. Jeder kennt das, der vielleicht schon mal jemanden im Krankenhaus besucht hat. Da hängen dann diese Flaschen, wo dann ein Antibiotikum oder ein Schmerzmittel drin ist und per Tropf dem Patienten zugeführt wird. Aber es wird eben auch gebraucht zum Freispülen von Kathetern und insbesondere zum Freispülen von Operationsfeldern und zur Behandlung von Wunden.
Ja, und wenn es an Kochsalzlösung fehlt, hat das natürlich ganz konkrete Auswirkungen auch auf die Behandlung von Patientinnen und Patienten, weil Operationen verschoben werden müssten. Medikamente könnten im schlimmsten Fall gar nicht verabreicht werden. Also in jedem Fall muss man wohl aktuell in manchen Kliniken genau überlegen, wofür Kochsalzlösung jetzt verwendet wird und ja, wer sie bekommt.
Die Frage ist ja, wie kann denn sowas ja einigermaßen Simples überhaupt knapp werden? Die Antwort ist recht einfach. Es gibt nur 3 Hersteller, die Kochsalzlösungen für den deutschen Markt produzieren. Und jetzt gerade hat einer einen Engpass gemeldet und dann kommt es eben schnell zu einem Domino-Effekt, weil die anderen Produzenten diesen Ausfall gar nicht auffangen können, weil die selber mit ihren Produktionsstraßen ausgelastet sind.
Und bis wieder genügend Kochsalzlösung vorhanden ist, wird es auch noch dauern. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat bei dem Produzenten, der jetzt ausgefallen ist, nachgefragt, wie die Lage sei und hat erfahren, ja, erst im Januar kann der wohl wieder ausreichend herstellen.
Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Wir müssen uns nicht unbedingt Sorgen machen, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Ein Lieferengpass ist eben kein Versorgungsengpass, weil es immer Alternativen zu dem Produkt gibt. Und man könne auch gleichwertige Produkte verwenden oder zum Beispiel auch Kochsalzlösungen importieren aus anderen Ländern. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat für isotonische Kochsalzlösungen zum Spülen zum Beispiel auch schon eine Sonderzulassung erteilt. Das wäre so ein Ersatzprodukt.
Bei Ärztinnen und Ärzten stößt das allerdings auf wenig Verständnis. Dr. Marc Deussen ist Oberarzt am städtischen Klinikum in deiner Heimatstadt Mönchengladbach und ja, er schüttelt einfach nur den Kopf.
Was jetzt natürlich die Kochsalzlösung noch hinzukommt, also das ist die Krönung des Ganzen und wir sind wieder jetzt auf diesem Level, dass jetzt halb Apotheken anfangen, große Gebinde umzufüllen in kleine, damit wir im Grunde genommen unser tagtägliches Arbeiten vernünftig bewältigen können. Und das sollte eigentlich aus der Zeit von Corona hängen geblieben sein, dass wir unabhängig sein müssen und nicht auf andere zurückgreifen müssen, wenn es dann halt um akut lebenswichtige Medikamente geht.
Wenn ich Schnupfen habe, nehme gerne auch so eine Nasenspülung und habe mir mal früher, wenn meine kleinfertigen Salz-Sachets alle waren, auch zu Hause eine Mischung gemacht. Also so Pi mal Daumen, 5 Gramm Speisesalz auf 500 Milliliter Wasser kochen lassen. Geht ja auch, ja. Aber das könnten natürlich Apotheker und Klinikpersonal theoretisch auch so machen, auch in steril. Aber die brauchen halt so große Mengen, da bräuchten die eigentlich eine extra Produktionsanlage für.
Und es kommt natürlich noch hinzu, Wasser ist auch nicht gleich Wasser. Selbst gekochtes Leitungswasser entspricht nicht den Mindestanforderungen des Europäischen Arzneibuchs an die Wasserqualität. für die Herstellung von Arzneimitteln. Das Kochen von Trinkwasser tötet zwar fast alle Mikroorganismen, aber einige Bakterien und Viren, die bei 100 Grad lebensfähig sind, die überleben das dann eben doch und dann kann man es nicht mehr als Medikament benutzen. So, Magda, ich muss jetzt mal ein Geständnis ablegen. Ich habe genau einen einzigen Punkt in Flensburg und den habe ich bekommen wegen Handy am Steuer.
Eieiei, du alter Verkehrsrowdy. Ja. Hast telefoniert oder was?
Nee, eben nicht. Ich habe ja eine Freisprecheinrichtung. Also ich kann telefonieren, ohne das Handy in der Hand zu haben. Aber es ging um eine WhatsApp-Nachricht und ich dachte noch, besonders schlau, tipp mal nicht, weil dann kannst du ja nicht auf die Straße gucken. Also habe ich eine Sprachnachricht gemacht, weil da kann ich ja weiter nach vorne gucken. Aber natürlich hält man sich dabei das Handy auch direkt vor den Mund. Und zack, Polizeistreife hat das gesehen, hat mich angehalten. Und dann war ich dran.
Selbst schuld. Ich schreie einfach immer Sprachnachrichten. Dann fällt es nicht so auf, als würde ich Selbstgespräche führen. Ja, diese Woche wird tatsächlich auch wieder stärker kontrolliert und zwar in ganz Europa. Hier in Deutschland machen zum Beispiel Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz mit. Diese Aktion heißt Focus on the Road und es geht darum, Ablenkungen zu reduzieren, eben zum Beispiel durch Handys.
Ja, es geht ja auch nicht immer nur ums Telefonieren oder Nachrichten verschicken. Man sucht ja zum Beispiel auch mal ein Lied und wir unterschätzen dieses Risiko oft, sagen Experten, so wie Andrea Leirich von der Verkehrswacht in Mecklenburg-Vorpommern.
Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, die wird einfach immens höher. Wenn ich also einfach nur telefoniere, dann ist das Risiko insgesamt schon doppelt so hoch, dass ich Verursacher eines Unfalls bin. Wenn ich eine Textnachricht lese, ist das Risiko 6-fach höher. Und tippe ich selber eine Nachricht, dann ist das Risiko 12-fach höher.
Zwei Zahlen verdeutlichen, wo das Problem ist. Wenn man nämlich zum Beispiel bei Tempo 30 2 Sekunden abgelenkt ist, dann ist man fast 20 Meter weiter gefahren, ohne dass man zum Beispiel jetzt mitbekommen hat, was in dieser Zeit passiert, wer vielleicht auf die Straße läuft. Und wenn du jetzt auf der Autobahn bei 130 bist, sind es 72 Meter, auf denen man nicht unbedingt was mitbekommt.
Da kann jemand vorm Auto landen, das stimmt. Und weil dieses Problem so groß ist, ist vor ein paar Jahren deutlich gesetzlich geregelt worden, was alles beim Fahren nicht erlaubt ist. Nämlich nicht nur das Telefonieren ist verboten, sondern alles, wobei ich das Handy in die Hand nehme, ist nicht erlaubt. Also auch Nachrichten schreiben oder lesen oder Sprachnachrichten schicken, so wie bei mir. Ich darf noch nicht mal die Uhrzeit ablesen, wenn ich das Handy dafür in die Hand nehme.
Dann würde man ja denken, okay, in so einer Handyhalterung ist alles okay, dann benutze ich ja das Handy während der Fahrt auch nicht. Ich darf mal kurz raufgucken, das ist erlaubt. Aber was jetzt dieses kurze Raufgucken bedeutet, steht auch nicht so explizit in der Straßenverkehrsordnung. Das müsste im Zweifel dann ein Gericht entscheiden. Aber wenn die Polizei dich erwischt, bräuchten die jetzt aber auch keine Beweise dafür, irgendeine Aufnahme. Da reicht dann wirklich alleine ihre Beobachtung.
Ja, was natürlich geht, sind natürlich so Sachen wie Apple CarPlay oder Android Auto. Da kann ich das Handy dann über das Display vom Auto bedienen. Das ist erlaubt. Ob das dann weniger Ablenkung ist, wenn ich die ganze Zeit das große Display vom Auto bediene, sei mal dahingestellt.
Absolut. Aber es verhindert zumindest die Strafe, weil das ist inzwischen richtig teuer. Weißt du noch, was du damals bezahlt hattest für deinen Punkt?
Ich glaube, es waren damals 60 Euro, plus da kommt ja noch irgendwie Bearbeitungsgebühr dazu. Und eben, klar, der Punkt in Flensburg, den habe ich auch bekommen.
Okay, also inzwischen kostet das Ganze 100 Euro und man kriegt einen Punkt. Wenn man jemanden gefährdet oder sogar einen Unfall verursacht, wegen des Handys wird es natürlich noch teurer. Ja, und der Führerschein auch, zack, weg ist er.
Unsere Kurznachrichten.
Die SPD bekommt einen neuen Generalsekretär, also einen neuen Manager der Partei. Kevin Kühnert hat gestern gesagt, dass er mit sofortiger Wirkung aufhört aus gesundheitlichen Gründen. Sein Nachfolger soll Matthias Miersch werden. Er ist im Moment Vizepräsident der SPD-Fraktion im Bundestag und gehört zum linken Flügel der Partei.
Ein Jahr nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel gab es gestern Abend in ganz Deutschland Gedenkveranstaltungen. Bundespräsident Steinmeier sagte, dass Deutschland an der Seite Israels stehe. Aber auch, dass in dem Krieg schon viel zu viele unschuldige Menschen getötet worden seien, sowohl Israelis als auch Palästinenser. Unter anderem ist auch wieder in Berlin für beide Seiten demonstriert worden. Dabei gab es erneut Ausschreitungen. Unter den pro-palästinensischen Demonstranten war nach Beobachtungen auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg.
Google testet ab heute blaue Häkchen. Viele User kennen die Haken ja schon hinter dem Nutzernamen aus anderen sozialen Netzwerken. Sie sollen zeigen, dass der Account überprüft wurde. Offenbar wird das jetzt erstmal bei Google in den USA getestet, unter anderem bei einigen Firmen und Online-Shops. Also wenn ich da google, zeigt mir der Haken hinter den Firmennamen an. Diese Firmen sind seriös. Wir haben eben schon gesagt, es ist Herbst. Irgendwie das Wetter, auch wenn es noch mal ein bisschen wärmer wird. Und irgendwie, ich verbinde zumindest den Herbst auch immer mit dem Wald, oder? Also Pilze und so weiter. Obwohl ich habe jetzt gar keinen Wald bei mir in der Nähe. Ich bin eher der Park-Feldtyp, weil das direkt bei mir vor der Haustür quasi ist. Du wohnst mitten in der Stadt, ne? Da ist wahrscheinlich auch kein Wald. Oder ist das in Berlin so?
Doch, man kann rausfahren. Ich bin in 20 Minuten auch im Wald tatsächlich, in einem sehr großen, sehr schönen Wald. Und ich liebe das auch so, diesen Geruch und diese Stille. Also man muss tatsächlich bei uns immer nur sehr aufpassen, da fetzen sehr gerne Hunde damit so lang Ästen zwischen deinen Beinen durch, weil natürlich alle irgendwie in den Wald streben bei schönem Wetter.
Fast alle von uns, nämlich 87%, verbringen gerne Zeit im Wald. Und 72% davon sind mindestens alle 3 Monate mal im Wald unterwegs. Du wahrscheinlich sogar häufiger.
Nee, auch nicht. Ich habe ja keinen Hund, aber ich glaube, die findest du wahrscheinlich viel, viel öfter da. Und rund ein Drittel der Fläche Deutschlands besteht aus Wald. Ich habe mir vor 4 Jahren auch im Kino diesen Film Das geheime Leben der Bäume angesehen. Das fand ich irgendwie super spannend, eine Doku. Und auch heute werden Ergebnisse veröffentlicht, die den Zustand unserer Wälder dokumentieren. Und zwar im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Das passiert nämlich alle 10 Jahre. Dabei werden im ganzen Bundesgebiet so Stichproben durchgeführt, Checklisten abgearbeitet. Also ja, ein bisschen so wie so eine Inventur in Ladengeschäften.
Aber wie geht's denn unseren Wäldern? Das ist ja die Frage. Und für manche Ergebnisse braucht man gar nicht so eine Studie, sondern man muss eigentlich nur ein bisschen mit offenen Augen durch den Wald gehen. Da sieht man, es geht vielen Bäumen schlecht. Wegen der Trockenheit in den vergangenen Jahren, aber auch wegen des Borkenkäfers berichten wir auch jedes Jahr wieder drüber. Mhm. Und auch, weil man in der Vergangenheit zu wenig auf Mischwälder, sondern eher auf Monokulturen gesetzt hat, also überall die gleichen Bäume.
Und Forscher haben auch herausgefunden, dass bei Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen 4 von 5 Bäumen wirklich krank sind. Das ist schon echt eine erschreckend hohe Zahl. Ja. Aber man hat auch was Erfreuliches herausgefunden. Und zwar die Biodiversität ist heute größer als bei der letzten Waldinventur vor 10 Jahren. Also inzwischen werden zum Glück vermehrt unterschiedliche Arten angepflanzt, so wie auch bei Waldbesitzer Reinhard Klöhne im Sauerland.
Wir haben jetzt Stieleiche angepflanzt und haben Inseln reingesetzt von Schwarznuss, Kirsche, Erle. Wir haben inzwischen 13 Baumarten hier im Wald. Früher hatten wir so 5, 6. Ja.
Reinhard Klöhne ist einer von 2 Millionen Privatpersonen. Und denen gehören in Deutschland 48% des Waldes.
Wow.
Der Rest gehört dann dem Staat. Und wir können festhalten, dass es immer weniger Waldflächen in Deutschland gibt. Im Sauerland wurden zum Beispiel viele Waldflächen nach den Klimaschäden und nach dem Borkenkäferbefall gar nicht mehr aufgeforstet.
Und wusstest du, dass es auch, wenn man in den Wald geht, richtig Regeln zu beachten gibt?
Ja, also ich hätte jetzt gesagt, man darf kein Feuer machen, man darf wahrscheinlich auch sein Zelt nicht aufschlagen, also so grundlegend Regeln, nicht rumschreien.
Ich glaube, Schreien ist auch noch das geringste Problem. Aber es gibt tatsächlich so ein richtiges Gesetz. Also und jetzt auch gerade zur Pilzsaison gelten nämlich strenge Regeln. Und tatsächlich werden immer wieder Sammler geschnappt, die zu viele Pilze in ihrem Körbchen haben. Also wir reden hier von sehr, sehr, sehr vielen Kilos an Pilzen, die da manchmal rausschleppen.
Ja, wie viel erlaubt ist, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In der Regel gilt, dass die Menge auf den eigenen Verzehr beschränkt sein sollte. Also zum Beispiel bis zu 1 Kilo Pilze sind pro Person in der Regel kein Problem, wenn ich die sammle.
Ja, es gibt die sogenannte Handstraußregelung. Also Blumen und Gräser für einen Strauß zu pflücken, darf man, aber halt eben keine ganzen Pflanzen ausgraben. Auch Kräuter, Beeren, Pilze oder am Boden liegende Äste dürfen gesammelt und mitgenommen werden. Natürlich Voraussetzung, dass sie nicht unter Naturschutz stehen und auch wirklich nur für den Eigenbedarf gesammelt werden.
Ja, Problem ist ja, glaube ich, immer, ich bin kein Experte, aber die besten Pilze wachsen ja eben nicht am Wegesrand, sondern irgendwo mitten im Wald. Mhm. Aber auch da darf ich mich bewegen. Nur zu Fuß, jetzt nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Das alles regelt das Bundeswaldgesetz. Das gibt es.
Ja, das gibt es tatsächlich. Und für Naturschutzgebiete gelten natürlich noch mal viel, viel strengere Regeln. Also da darf man tatsächlich auch gar keine Pflanzen und Pilze sammeln.
Ja, und ich habe gestern im ARD-Morgenmagazin gelernt, dass man Pilze mit Schwammstruktur auf der Innenseite sammeln kann, weil davon gibt es wohl keine giftigen in Deutschland. Das sieht ein bisschen anders aus bei Pilzen mit Lamellenstruktur hinten. Da sollte man dann besser die Finger von lassen, wenn man, so wie ich, keine Ahnung hat, weil es da durchaus giftige von gibt. Das wusste ich vorher nicht.
Uli, ey, das habe ich schon als Kind gelernt. Das war eines der ersten Dinge, was mir meine Mama beigebracht hat. Die mit Schwamm essen, außer Pfifferlinge natürlich. Die haben Lamellen, aber die darf man auch essen.
Siehst du, meine erste Güte. Ausnahme, ich bin schon wieder verwirrt.
So, und zum Ende würden wir uns natürlich noch freuen, wenn ihr uns sagt, wie euch 15 Minuten gefällt. Egal ob Lob oder Kritik, immer gerne her damit. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldungen per WhatsApp oder E-Mail. Ganz egal, Kontaktdaten findet ihr wie immer bei uns in der Folgenbeschreibung.
Ja, macht das aber bitte nicht, wenn ihr am Steuer sitzt. Das lohnt nicht, kann ich aus Erfahrung sagen. Kostet ja 100 Euro, haben wir heute gelernt. Bei aller Liebe für unseren tollen Podcast. Habt einen schönen Tag. Tschüssi, sagen Uli Spinnrad und Magdalena Bienert.
Genau, und morgen sind hier Marlies und Moritz wieder für euch da. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.